Was versteht man unter Bioökonomie? Warum kann die Bioökonomie zum Klimaschutz beitragen? Was sagt diese zum Kampf um die Ressourcen wie Boden und Rohstoffe? Woran wird aktuell geforscht? Wie betrifft die Bioökonomie die Land- und Forstwirtschaft und zukünftig auch unsere Jugend auf den Höfen ganz massiv? Antworten auf diese und weitere Fragen zum Thema Bioökonomie erhalten Sie in dieser Podcast-Episode Agrar, Science, Wissen, Kompakt, der HBLV Rampel-Kumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich, dass Sie an unseren Podcast-Themen großes Interesse zeigen. Ich freue mich aber auch, Dr. Martin Kreimel bei mir als Gast begrüßen zu dürfen. Damit kommt er quasi wieder an die HBLV Rampel-Kumpenstein zurück. Dr. Martin Kreimel hat nämlich nach seinem Studium an der Universität für Bodenkultur in Kumpenstein im betriebswirtschaftlichen Bereich gearbeitet und gemeinsam mit mir den Dienst angetreten. Dann wechselte er als nationaler Experte nach Brüssel in das Direktorat für Biotechnologie, Landwirtschaft und Ernährung. Dann koordinierte er die österreichische Forschungsaktivität im Bereich Forst, Holz, Papier. Und seit 2019 leitet er an der Universität für Bodenkultur das hausübergreifende Zentrum für Bioökonomie. Lieber Martin, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr glücklich, hier heroben zu sein, wieder in diesen heiligen Hallen, in denen ich mich 9 Jahre lang aufgehalten habe und die Betriebswirtschaft damals aufgebaut haben. Toll zu sehen, wie sich Kumpenstein entwickelt hat. Ich bin absolut begeistert, diese Bearbeitung die Arbeit an diesen gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns jetzt wirklich stark betreffen, dass hier Kumpenstein dazu beiträgt, hier Lösungen zu finden, genau der richtige Weg.
Wir werden heute viel über gesellschaftliche Herausforderungen sprechen. Martin, wie du gewechselt bist an die BOKU, Bioökonomie-Leiter, Zentrumsleiter, das haben wir gemeinsam eine Skitour gegangen. Und bei der Skitour habe ich gefragt, was machst du vielleicht jetzt? Und du hast gesagt, ja, jetzt leite ich den Bereich Bioökonomie. Und dann habe ich gefragt, was ist Bioökonomie? Ganz naiv habe ich gefragt, eigentlich, was versteht man darunter? Weil ich es selber nicht gewusst hat, ganz naiv war ich. Und weil es irgendwie auch ein bisschen sperrig klingt. Vielleicht kannst du uns am Anfang einmal erklären, was Bioökonomie so prinzipiell eigentlich ist.
Also diese Sperrigkeit und dieses, dass du gesagt hast, was ist eigentlich Bioökonomie, da war es nicht der Einzige. Wenn man in Google eingibt zum Beispiel das Wort Bioökonomie und Definition, also probieren wir es Englisch, Bioeconomy und Definition eingibt, dann kriegt man 4,5 Millionen Hits drauf. Das heißt, es gibt unwahrscheinlich viele Definitionen, Konzepte, Versuche, dies darzustellen. Es ist eine sehr gesamtheitliche Sichtweise auf eine Wirtschaftsweise. Und es ist ein bisschen... Das Problem ist, wenn man es verkürzt und nur mit einem Versuch, 2, 3 Sätzen darzustellen, dann wird man dem Konzept Bioökonomie nicht gerecht drinnen. Daher würde ich dir heute noch ein bisschen bitten müssen, ein paar mehr Geduld haben mit längeren Ausführungen. Ich versuche sie spannend zu machen, aber also mit 2, 3 Sätzen funktioniert es nicht zu sagen, was Bioökonomie ist.
Ja, fangen wir ein bisschen an mit 5 Sätzen.
Mit 5 Sätzen. Fangen wir mit einer Geschichte an. Also Bioökonomie, so die ersten Überlegungen her, das Wirtschaften in der Natur, das sind Überlegungen, die Carl Linné und Charles Darwin schon im 18. Jahrhundert gehabt haben drinnen. Die haben schon erkannt, dass nicht nur der Mensch wirtschaftet, sondern jedes einzelne Lebewesen auf dieser Erde wirtschaftet. Seit 3,5 Milliarden Jahren nimmt dann jedes Lebewesen das, was es in der Umgebung findet, verwendet es, und wenn es nicht mehr braucht oder verwendet hat, dann wird das einfach wieder dort gelassen, geht wieder zurück an die Natur. Hat, wie gesagt, 3,5 Milliarden Jahre super hingehauen. Dann ist vor 3 Millionen Jahre ein Lebewesen aufgetaucht, das sich heute Mensch nennt drinnen. Der hat gesehen, das funktioniert, hat das genauso gemacht. Er hat genommen, was er gesehen hat um sich herum, hat es als Nahrungsmittel genommen, später mal, wie er Tiere gehalten hat, das als Futtermittel genommen. Dann hat er was braucht, um nicht in der Höhle zu wohnen, sondern hat daraus Bestände gemacht, hat das Holz Gebäude gebaut, das gleiche mit Stählen für seine Tiere gebaut, und es hat hingehauen, wenn es nicht mehr gebraucht hat oder wenn es verwendet worden ist, hat es wieder zurück an die Natur gegeben. No problem. gut, no problem, bis in das 18. Jahrhundert, also um 1800.
Industrialisierung, oder?
Da hat es dann, genau, du hast eh schon den richtigen Punkt gesagt, da hat es dann wirklich einmal geraucht. Auf der einen Seite, 1800 haben wir noch 700 Millionen Menschen auf der Erde gehabt. Heute sind wir 8 Milliarden.
Ja.
Das wäre noch immer kein Problem für die Natur gewesen. Schafft sie, wenn wir wirklich nur unsere Bedürfnisse, Nahrungsmittel, Futtermittel und ein bisschen Häusl braucht hätten, 8 Milliarden, keinerlei Problem drinnen. Aber der Mensch hat jetzt noch was anderes entwickelt, hat noch Produkte erzeugt, Bedürfnisse erzeugt drinnen. Und das war die industrielle Revolution.
Das heißt, Zugriff auf Erdöl dann, ist das sozusagen der Kernpunkt gewesen? Also Kohle, Erdöl, dieser gespeicherte Kohlenstoff?
Einer davon. Ich kann da sagen, es gibt die ersten Zahlen so um 1900. Um 1900 herum hat es dann schon nicht mehr 700 Millionen, sondern 1,6 Milliarden Menschen gegeben. Die haben in etwa 7,8, 7,9 Gigatonnen, sagt mir jetzt überhaupt nichts.
Riesige Menge, größer wie der Krimi.
Größer wie der Krimi. Rohstoffe entnommen. Und zwar waren von diesen 7,8 Gigatonnen waren 75% Biomasse, nachwachsende Rohstoffe. Die anderen 25% waren Eisen, Mineralien, auch fossile, also auch Erdöl drinnen. 2020, das sind jetzt die letzten Zahlen, die ich habe, haben wir in etwa noch nicht ganz 8 Milliarden gehabt 2020, aber ein bisschen unter 8 Milliarden Menschen. Und diese 8 Milliarden Menschen, das ist also für eine Verfünffachung der Bevölkerungsanzahl, hat aus diesen 7,8 Gigatonnen 97 Gigatonnen gemacht.
Das ist mehr wie der Mount Everest, oder?
Eine Verdreizehnfachung der Dinge. Und von diesen 97 Gigatonnen sind nur mehr 25% nachwachsende Rohstoffe. Der Rest ist jetzt großteils fossile Rohstoffe, aber auch natürlich Materialien, Mineralien und Metalle drin.
Das heißt, es beschäftigt sich sehr stark mit Ressource und mit Ressourceneffizienz und mit Kreislaufwirtschaft, oder?
Du hast jetzt die Grundsätze der Bioökonomie schon mal sehr gut zusammengefasst. Genauso ist es drinnen. Mhm. Dieses Verständnis, diese drei Sachen auch wirklich zusammenzudenken. Und da möchte ich vielleicht auch noch eine kurze Geschichte. Wie du hast gesagt, ich war in Brüssel. Ich war damals in der Generaldirektion Forschung. Und wir haben damals in dieser Abteilung, in der ich war, das siebte Forschungsrahmenprogramm entwickelt. Und da haben wir ein Unterprogramm gemacht. Das hat sich KBB genannt. Knowledge-Based Bioeconomy. Da sind 2 Milliarden Euro hineingeflossen für die Forschung. Mhm. Und die Idee damals war, wenn wir genügend Geld in die Forschung hineingeben, um genügend Biomasse zu erzeugen und um Technologien zu entwickeln, aus dieser Biomasse Produkte zu erzeugen, die nicht nachwachsende Rohstoffe ersetzen können, in erster Linie Erdöl ersetzen können. Das war damals die große Frage, wie ersetzen wir Erdöl drinnen? Und das hat es im kleinen Labormaßstab, hat es da schon einige Ideen gegeben. Und ich war völlig begeistert von der Idee. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt wie, ich bin dabei, ich rette die Welt hier mit diese 2 Milliarden Euro. Und das hat auch was bewirkt, diese 2 Milliarden Euro. Innerhalb von 3-4 Jahren ist es gelungen, aus dem Laborbereich heraus, das in die großen Industriebereiche hinauszubringen. Bioraffinerien der ersten Generation, hat man das genannt. Das war so erfolgreich drinnen, dass es zum Beispiel dann so, nicht nur in Europa, sondern weltweit, wir haben da gemeinsam mit den Amerikanern geforscht, auch dort sind diese Fischer-Tropsch-Verfahren, also sind technische Begriffe jetzt wirklich zur Industriereife gebracht worden. Und es war dann so, dass 2010 herum in Amerika mehr Fläche für mehr Mais angebaut worden ist für die Diesel- und Benzinproduktion als wie für die Nahrungsmittelproduktion.
Okay, und das ist natürlich jetzt, da sind wir auch wieder in einem anderen Effizienzbereich, oder? Da gibt es ja den Ausspruch, Teller, Trog, Dank, oder?
Du nimmst mir meine Pointen immer hinweg. Es ist genauso gewesen. Das Problem dabei war, die Bauer, denen war das natürlich wurscht, wenn er den sein Mais verkauft. Der Maispreis ist auf der Chicago-Börse von 2006 auf 2010 ums Vierfache angestiegen. Mhm. Bauern waren glücklich. Es war eine, auch die, für die Produktion von Diesel und, so, und also von Treibstoff war es auch nicht mehr interessant, ob da jetzt ein Haufen Pflanzengifte oder Fungizide drinnen sind, weil es ist ja nicht gegessen worden, es ist eh in die Raffinerie gegangen, also haben die gespritzt auf Teufel komm raus. Das heißt, also wir haben damals nicht mitbedacht, die Umweltauswirkungen dessen, was wir hier, dieser Zauberlehrling hat das nicht mitbedacht. Und natürlich ist der Maispreis nicht nur für die Bauern so in die Höhe gegangen, sondern auch für die Erzeugung von Tortilla in Mexiko ist ums Vierfache angestiegen. Okay.
Das heißt,
da war jetzt diese Dankteller-Druck.
Okay, und Bioökonomie hat eigentlich dann neben dem anderen, was wir schon gesagt haben, auch viel mit Sinnhaftigkeit zu tun, oder?
Absolut. Du bist genau auf der richtigen Welle drinnen. Es ist, das war natürlich, also, man kann sagen, also, wenn die ersten Ideen eines Linné, eines Darwins da gewesen sind, dann war das so nur die ökologische. Die haben noch gesagt, das Wirtschaften in der Natur. Das, was wir dann 2005, 6, 7 mit diesem KPPE-Programm und mit diesem Ding, war ja ein Ersatz, eine Substitution von nicht nachwachsenden Rohstoffen. Das war ja das Bewirtschaften der Natur. Mhm. Aber da fehlt was drinnen inzwischen. Also das ist ein Unterschied zwischen Wirtschaften in der Natur und Bewirtschaften der Natur. Und heute, glaube ich, hat man diese Fehler erkannt und da sind wir jetzt bei der Sinnhaftigkeit drinnen wieder. Und ich denke, also mit diesem Erkennen dieser Sinnhaftigkeit sind wir jetzt, wir nennen das jetzt die transformative Bioökonomie. Das ist wirklich der Wechsel unseres derzeitigen linearen Systems, Wirtschaftssystems in ein kreislaufbezogenes, nachhaltiges Bioökonomiesystem.
Der Franz Sinnerbell war auch mal bei mir im Podcast.
Studienkollege?
Der hat dann gesagt, Bäuerinnen und Bauern können zuversichtlich sein, weil der Boden ist nicht vermehrbar und der Boden liefert wertvolle Ressourcen. Und es wird so, ich fasse das jetzt ein bisschen frei zusammen, es wird einen Kampf um den Kohlenstoff geben. Kampf um die Ressourcen. Vielleicht reden wir über das ein bisschen, über Boden, über Rohstoffe. Läuft der Kampf jetzt global schon?
Also er beginnt, ich glaube, er läuft schon. Aber die Erkenntnis, dass es nicht nur einen knappen Rohstoff Erdöl gibt, einen knappen Rohstoff Silizium, Lithium und so weiter, sondern dass eigentlich unsere zukünftigste knappste Rohstoff, der nachwachsende Rohstoff sein wird, diese Erkenntnis, also das wäre mir ganz wichtig in der Bioökonomie, wenn wir das rüberbringen können. Rohstoff-Biomasse ist in Zukunft einer unserer wertvollsten Rohstoffe.
Das ist genau. Muss ich schon wieder was fragen. Das zweite Satzteil Ökonomie nach dem Bio, die ist ein bisschen gefährlich. Sag ich einmal, Geld regiert die Welt. Dort, wo das Geld hinrennt, dort gehen die Aktivitäten hin. Du hast ja gesagt, der Treibstoffproduktion, Biodiesel auf Flächen, das hat ja global einen Rieseneffekt gehabt, nicht positiv, überwiegend. Wie siehst du das? Wo steckt der Sinn drinnen? In der Ökonomie ist wichtig, weil es muss sich rechnen, das ist mir schon klar. Aber es ist auch eine Gefahr damit verbunden. Aber es ist halt im Leben so, jede Medaille hat zwei Seiten.
Also ich bin keiner, der gegen die Ökonomie oder gegen ein ökonomisches Denken, ich habe ja da die Betriebswirtschaft aufgebaut im Grundstand, ist, sondern ich komme aus diesem Gebiet und ich habe es auch nicht verlassen. Ich bin auch der Meinung, wenn wir das wirtschaftliche Denken nicht mit hineindenken in die Bioökonomie, dann haben wir einen wichtigen Punkt verloren, der zum Beispiel meiner Meinung nach damals in den 70er, 80er Jahren, wie die Growth-Bewegung zustande gekommen ist, wie der Bundland-Bericht, der Club of Rome-Bericht daherkommen, da hat man das ein bisschen vernachlässigt, auch den Wirtschaftsbereich mitzudenken und die Menschen mitzunehmen auf diesen Bereich hinein. Aber du hast schon recht, Geld regiert die Welt. Ich bin im Oktober in Kenia auf dem Global Bioeconomy Summit jetzt. Wir werden dort einen Workshop abhalten drinnen. Und wir haben vorher schon, da gibt es also eine auch globale Organisation, die sich schon mit der Bioökonomie auseinandersetzt und so weiter. Und da war in Hannover, haben wir das im November voriges Jahr gehabt, ein weltweites Treffen drinnen. Und da haben die Menschen aus dem, oder die Experten aus dem Süden gesagt, ihr beginnt jetzt schon wieder einen Kolonialismus. Jetzt nehmt uns nicht das Gold und Silber weg, jetzt nehmt uns die Biomasse weg.
Naja.
Okay. Also Biokolonialismus in die Richtung hin, das wird auch eines der großen Themen im Oktober in Kenia werden drinnen. Weil wenn man sich die Landkarte anschaut, dann wissen wir eh, wo die große Biomasse angebaut wird, nicht in Europa.
Sondern in?
Ja, Afrika, Asien, Südamerika.
Ja, ja. Okay. Dann das Thema Klimaschutz habe ich in der Einleitung auch ein bisschen angerissen. Was hat da Bioökonomie mit Klimaschutz zu tun?
Ich glaube, da kann man...
Natürlich, Erdöl zu sparen ist ja ein Rieseneffekt, oder?
Dieser Substitutionseffekt, ich glaube, den braucht man gar nicht mehr näher erklären. Der Substitutionseffekt ist absolut gegeben. Wenn ich es schaffe, Erdöl, also fossile Rohstoff durch einen nachwachsenden Rohstoff zu ersetzen, dann habe ich auf jeden Fall mal eine Klimaneutralität drinnen. Wie wir wissen, wird uns eine Klimaneutralität nicht unbedingt retten davor, weil wir einfach schon zu viel in der Atmosphäre haben, um Auswirkungen, negative Auswirkungen in Zukunft auch noch zu haben. Wir werden eine klimanegative Sache. Das heißt, wir müssen CO2 rauskriegen aus der Atmosphäre. Und da kann die Bioökonomie, sprich also alles, was mit Biomasse zu tun hat, sehr wohl einen Beitrag liefern. Jetzt kommen wir zu einer kaskadischen Wirkung. Genau. Das wichtigste Verwendung für eine für Biomasse ist Nahrungsmittel. Braucht man gar nicht reden. Wir gehen dann auf das Futtermittel. Da
also
können wir
noch drüber reden. Du redest jetzt praktisch darüber, wie soll man eine Ressource nutzen, stufenförmig? Was ist einmal sozusagen die höchste Veredelungsstufe oder wo beginne ich? Genau. Gehe ich gleich in den Tank oder verbrenne ich es gleich, das Holz? Oder versuche ich vorher was anderes auch noch damit zu erledigen? Oder das ist die Idee dahinter?
Das ist die Idee dahinter. Und natürlich rein von jedem Menschenverstand her sagt er, ja, wir nehmen einmal das, was am wertvollsten, wo der meiste Wert drinnen ist, also wer ist und wo auch das am wichtigsten ist, das ist Nahrungsmittel, Futtermittel.
Dann das heißt, denkt man verwende es zuerst in der Nahrung, wenn es nutzbar ist.
Genau. Ich werde auch schauen, dass ich die Biomasse, die ich erzeuge, in erster Linie Nahrungs- und Futtermittel einmal abdecke, den Bedarf abdecke. Aber wir haben dann schon noch schon Möglichkeiten, überhaupt, wenn wir ein bisschen nachdenken über Futtermittel und Nahrungsmittel und Konkurrenz in Situationen. Aber lass mir das ist nicht mein Spezialgebiet, da glaube ich, hast du eh gerade einen Gast da gehabt, der Werner, der kann das, Zollitsch, der hat das sicher in die Richtung
haben besser. Haben wir einen eigenen Podcast dazu
aufgenommen? Einen eigenen Podcast dazu, ich habe mir auch angehört und da passt. Also dort, wenn man den Bereich, der ist dort gut abgedeckt drinnen. Gehen wir tiefer runter. Kommen wir in den Produktmaterialbereich hinein. Also Biomasse lässt sich sehr wohl auch im Materialbereich. Ich denke an Holz zum Beispiel, aber nicht nur an Holz. Es gibt noch genügend andere Sachen, wo wir Biomasse für andere so als Plastik ersetzen können. Also das, was aus Erdöl, aus fossilen Rohstoffen gemacht wird, kann ich durch nachwachsende Rohstoffe machen. Eigentlich logisch, wenn man auch denkt, wie Erdöl entstanden ist, halt über ein paar Millionen Jahre, dann sind wir eh bei der Biomasse wieder zurück. Das ist halt jetzt anders ein bisschen drinnen. Dann gehen wir in der Kaskade runter und dann kommen wir zu einem sehr kritischen Punkt, nämlich was passiert am Ende der Leiter? Wie können wir das am Ende? Was machen wir mit dem? Und da ist derzeit die Lösung, die propagiert wird, dann haben wir immer noch eine klimaneutrale Verheizung der Biomasse. Was nicht ganz stimmt, weil ich muss einmal die Biomasse ernten, ich muss sie wohin transportieren. Also klimaneutral bin ich mit einem Verheizen von einem...
Das ist eine Frage der Systemgrenze, wie
wir rechnen. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn wir es gesamtheitlich rechnen, sind wir es nicht drunter. Aber dann bin ich noch immer so, ich habe das Gleiche wieder in die Atmosphäre hineingebracht, was ich vorher herausgebracht habe durch die Photosynthese. Und dadurch, denke ich, haben wir bessere Ansätze dazu.
Es geht um Recyceln jetzt, oder?
Naja, es geht
bevor um Recyceln. Es wegschmeißt, bevor es verharzt, nutze es noch.
Ja, oder wenn ich es am allerletzten Ende bin, kann ich sehr wohl in die Energieerzeugung hineingehen. Aber die Lösung kann nicht in der Verbrennung liegen. Die Lösung muss dort liegen, wo ich auch dann noch, wenn ich Energie aus der Biomasse gewinne, noch zusätzlich ein Material da habe. Da sind wir bei der Biokohle.
Kohle,
ja. Da sind wir bei Bio. Die speichert über 800.000 Jahre den Kohlenstoff, nimmt ihn aus der Atmosphäre wirklich für diese Zeit heraus, drinnen, ist wertvoll in der Landwirtschaft weiter zu verwenden, kann natürlich auch in der Gummierzeugung, in Asphalterzeugung. Und einer der großen Dinge hat Snowboard, der Erzeuger in der Schweiz, verwendet Biokohle. Und diese Snowboards sind derzeit in allen Bereichen Weltmeister.
Ja, und man kann es natürlich, wenn es dementsprechend sauber ist, auch in den Boden wieder einbringen.
Also habe ich schon mal was braucht.
Haben wir ein eigenes Forschungsprojekt dazu gehabt, wo es um Kohleherstellung gegangen ist. Den Kohlenstoff dann auch noch, also Pyrolyse sozusagen anzuwenden.
Es ist die Pyrolyse, ja. Wobei natürlich dann, ich kann jede Biomasse pyrolysieren, aber da tue ich natürlich zum Beispiel einen Klärschlamm, da will ich dann nicht mehr sehr viel an Energie, an zusätzliche Energie, weil da brauche ich so viel Energie, um den zu trocknen, der ja auch wieder aus dem Prozess kommen kann, aber da ist nicht mehr viel da, außer der Biokohle. Während wenn ich zum Beispiel Holz, das nur mehr 20% Wasser hat drinnen, wenn ich da in die Pyrolyse gehe, dann schaffe ich, dass ich, der Vergleich zwischen ich verheize das Holz oder ich gebe es in die Pyrolyse, dann habe ich bei der Pyrolyse halt nur mehr 50% der Heizleistung, aber ich habe eben dann es geschafft, der 50% des Kohlenstoffes, der in der Biomasse ist, in die Biokohle zu bekommen und raus aus der Atmosphäre zu bekommen.
Das heißt, in dem Ganzen spielt natürlich die Landwirtschaft eine zentrale Rolle, weil wir die Fläche haben und weil wir Photosynthese betreiben mit unseren Pflanzen, oder? Und das ist ja die Basis allen Lebens, oder?
Also ich gehe noch über die Landwirtschaft hinaus, weil als Bioökonom muss ich natürlich auch den Wald hernehmen.
Ja,
und
natürlich.
Ich muss auch natürlich noch die blaue Bioökonomie, sprich also das, was in den Meeren und Wasser und in unserem Wasser passiert drinnen, auch mit hineinnehmen. Wir haben dann noch Spezialnischen drinnen, wo wir hingehen, die wir uns auch überlegen, Nebenströme anzuschauen. Aber du hast natürlich völlig recht. Die Grundlage unseres Lebens auf diese Erde ist die Photosynthese und da sind wir bei der Landwirtschaft. Ja.
Ich habe mir vorher ein bisschen angeschaut, Bioökonomie, Forschungsbereiche und wenn man das so durchgeht, ich zähle es nur ganz grob auf, Pflanzen, Mikrobiologie, Forstwirtschaft, Bioenergie, Biotreibstoffe, Lebensmittel, Ernährung bis hin zur Gesundheit, Biomaterialien und dann kommt der Wort Kreislaufwirtschaft, ein wichtiger Punkt, oder? Das ist ja schon das Kaskade und dann Kreislauf zurück, das haben wir vielleicht noch gar nicht so angesprochen, Kreislaufwirtschaft.
Also es hat ja wie ich das übernommen habe, 2019, hat man keinen Forschungsantrag schreiben können, der erfolgreich war, wo wir nicht reingeschrieben haben, bioökonomische Sache. Jetzt ist dieses Schlagwort, Hauptwort etwas verschwunden, jetzt muss Kreislaufwirtschaft hineinschauen. Ich bin in einer Kommission drinnen, wo wir Kreislaufwirtschaftsstrategie und Bioökonomiestrategie zusammendenken und ich glaube, dass die auch zusammengehören. Wenn wir von dieser Kaskadenwirkung nennen oder Kreislauf ist nicht gleich Kreislaufwirtschaft, also das müssen wir auch sehen. Da gibt es diese berühmten die R-Leiter nennt sich das.
Das verstehe ich nicht.
Die R-Leiter ist so, das ist jetzt, ich glaube Meadows war es, der diese R-Leiter aufgestellt hat, der hat die Kreislaufwirtschaft in einem Leitersystem dargestellt und hat gesagt, also die obersten drei Bereiche dieser Leiter, die nennt er Refuse, also gar nicht brauchen, Reduce, also weniger davon brauchen, oder Reuse, also wieder brauchen. Da sind alle Materialien, alle Rohstoffe, die wir haben, gleich. Ja, das ist Kreislauf, den brauchen wir für alle Rohstoffe, ist gut. Danach kommen dann die Sachen wie Remake, also wiedermachen, bis hinunter zu Recycle. Also das Ganze wieder auseinanderzubringen. Und da unterscheiden sich die Rohstoffe ordentlich. Da ist der Unterschied zwischen Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie dann wirklich groß drinnen. Nehmen wir her einen anderen Rohstoff, Aluminium. Super, wenn wir unsere Aluminiumdosen sammeln, weil wir müssen sie sammeln. Wir müssen sie in ein Sammelzentrum transportieren, wir müssen sie sortieren, wir müssen sie zerlegen und wir müssen dann wieder zusammenführen in andere Materialien, vielleicht wieder Dosen, aber andere Bereiche auch wieder drinnen. das kostet ordentlich viel Energie. Mhm. Energie, die wir nicht einfach nur sozusagen keine 100 Grad, sondern das sind ordentliche Temperaturen, die wir dort hineinbrauchen. Wenn ich jetzt eine Biomasse hernehme, dann wächst der wieder nach. Ich brauche viel weniger drinnen. Das heißt also, auch hier ist in die Kreislaufwirtschaft ja, aber der Ersatz nicht nachwachsender Rohstoffe durch nachwachsende Rohstoffe ist trotzdem noch eine Priorität, die wir mitdenken müssen.
Ja. Ich habe das jetzt aufgezählt vorher, diese ganzen Forschungsgebiete, die großen, und da gibt es ja überall wieder die Spezialisten drinnen. Und irgendwie sehe ich die Bioökonomie oben als Klammer drüber, die diese Expertinnen und Experten vernetzt, oder? Weil es braucht den Mikrobiologen, der ein Spezialist ist im Mikrobiologischen, aber es braucht auch den Produzenten des mikrobiologischen Rohstoffes sozusagen, damit die das verarbeiten können. Und das ist, glaube ich, Sigi auch als Bioökonomie-Aufgabe, diese Menschen zusammenzubringen, oder?
Genau so ist es.
Innovation voranzutreiben und zu vernetzen, oder?
Also genau das ist der Job von diesem Zentrum für Bioökonomie, zum Beispiel auf der BOKU. Wir haben auf der BOKU so viele, wie du jetzt aufgezählt hast. Wir haben eben den Landwirtschaftler,
den Tierernährer,
wir haben den Mikrobiologen, wir haben den Kulturtechniker drinnen, den Wasserwirtschaftler drinnen. Ja. Wir haben alle drinnen, alle Spezialisten in ihrem Bereich drinnen. Sie beginnen aus ihren Silo jetzt schon. Sie wissen, wenn wir gesellschaftliche Herausforderungen lösen wollen, dann reicht das Spezialistentum alleine nicht aus.
Und du hast das Wort Silo in den Mund genommen. Das heißt, ich versuche, meine persönliche Blase zu verlassen und ich arbeite, kooperiere mit komplett anderen Disziplinen und damit schaffe ich Innovation und Fortschritt, oder?
Also genau das ist es drinnen. Oft wissen die Experten gar nicht, dass es hier noch einen anderen Blickpunkt braucht, um eine Lösung mitzugestalten, die dann wirklich unsere Herausforderungen, an denen wir heute knappern, dann auch wirklich angehen können. Und das versuchen wir. Wir versuchen, sie zusammenzubringen. BOKU reicht nicht aus für dieses Ganze. Daher schauen wir über den Tellerrand hinaus, schauen, was gibt's noch in Österreich. Und wenn wir es in Österreich nicht finden, schauen wir auf europäischer Ebene. Und ob Ding dann hoffentlich auch auf globaler Ebene. Und nur so werden wir unsere gesellschaftlichen Herausforderungen lösen.
Ja. Was läuft aktuell in Österreich? Du hast einen guten Überblick. Wo sind wir da vorne mit dabei? In welchem Bereich?
Ich kann ein paar Beispiele nennen, wo wir sicher mit dabei sind. In Aspern ist das Hoho gebaut worden. Das ist das Holzhochhaus. Das ist 84 Meter hoch. Das ist derzeit wie es fertig geworden ist, das höchste Holzgebäude der Welt. Jetzt ist es das zweithöchste Holzgebäude der Welt. Ist zu 75% aus Holz. Es hat nur den Kern innen, eine Stabilität aus Beton drinnen. Das ist einmal, also da sind wir führend. Das wird dieser Brettsperrholz-Technologie.
Sagen wir, Exportland auch an Know-how und an.
Ja, absolut. Basis, ja. Ja. Das ist etwas drinnen, wo sind wir noch Experten? Lenzing zum Beispiel, denke ich, kann das ruhig nennen. Die Denzel-Faser, das ist also eine Faser aus Baum, aus Buchen-Ding drinnen. Das ist also eine Zellulose-Faser, die nicht in Papier verwendet wird, sondern eben. Jetzt habe ich es nicht an, weil du nicht gesagt hast, dass der Video gemacht wird. Ich habe einige Leibeln aus dem, die sind super zum Tragen. Mhm. Also das ist etwas drinnen. Denzel versucht dann auch jetzt diese zu recyceln wieder, sodass man sie also verwenden kann. Da sind wir sehr gut auf dem Weltmarkt, mit immer wieder auf und ab gehend, aber das funktioniert ganz gut. Wir bauen derzeit auf der BOKU, haben wir einen 3D-Drucker, mit dem wir Häuser bauen. Aus Lignin und aus Stärke. Okay. Das ist der Kunststoff, den wir in diesen 3D-Drucker reingeben und mit dem wir die ganzen Wände in die Höhe bauen. Das sind derzeit Wände, wenn ich jetzt richtig bin, 5 Meter mal 3 Meter. Also das wird in einem Guss gemacht und kann so hingestellt werden. Gibt es natürlich noch vieles zum Forschen, aber wäre so ein Forschungsgebiet, was
sicher interessant ist. Wo kommt die Stärke her?
Die Stärke ist aus dem Gerstenstroh.
Stroh, also jetzt nicht unbedingt aus Weizen und Mais.
Es gibt noch andere Stärkemittel, Martinen. Wir versuchen dort hauptsächlich die ganzen Nebenströme wirklich hereinzunehmen. Das ist auch einer der Ideenbildner, Nebenströme hereinzunehmen, die zu verwerten. Und dann noch, was mir noch einfällt, jetzt das für die Frauen, diese Daft, diese Sprühdosensache. Henkel ist einer der großen Erzeuger drinnen, die waren früher aus Aluminium. Da haben wir jetzt schon gefunden, die aus Kartoffelstärke herzustellen zum Beispiel.
Okay. Also es sind im Prinzip Innovationen, die ganz breit gestreut sind, weil es auch notwendig ist, alle Bereiche zu erreichen, mittelfristig. Ja. Wir haben ja dringenden Handlungsbedarf, oder?
So ist es, ja.
Und
ich meine, da ist die Landwirtschaft gefragt in dem
Ja, Bereich. Das ist ja meine Frage, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in unserem Podcast. Wie wird die Landwirtschaft das Ganze betreffen in Zukunft? Die Jungen, die jetzt sagen, okay, ich übernehme meinen Betrieb und die fuhr ich mir jetzt im Kreml Martin an, weil ich mir wissen will, auf was muss ich ein bisschen schauen, wenn ich mich gut aufstellen will.
Also ich habe mir eine Zeit lang überlegt, was hat das für Bedeutung für einen jungen Landwirt drinnen? Was kann ich dem mitgeben? Wir haben zuerst gesprochen, die oberste Priorität, also die wichtigste Bereich der Landwirtschaft ist sehr wohl die Lebensmittelherstellung und die Futtermittelherstellung. Aber ich habe auf meinem landwirtschaftlichen Betrieb Biomasse. Und ich sollte vielleicht auch davon weggehen, dass ich nur Lebensmittel und Futtermittel meine Aufgabe ist. Dass ich schaue, dass ich mit dem, was ich auf einmal überlege, könnte ich mit meiner Biomasse nicht woanders einen wertvolleren Beitrag erzielen?
Zusätzliche
Standbeine. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite fällt bei der Erzeugung von Lebensmitteln und Futtermitteln so viele Nebenströme an, wäre es nicht intelligent zu schauen, ob diese Nebenströme sich nicht auch anders noch zu verwerten lassen, als wie ich sie bisher verwertet habe, sage ich mal, das diplomatisch drinnen. Das wäre ein Punkt.
Zum Beispiel wissen wir ja im Pflanzenbau, wenn irgendwas von der Form nicht entspricht oder angeschlagen ist, wird es halt dann gleich, entweder wird es so vielleicht sogar gleich kompostiert, aber in Zukunft werden wir uns in Zukunft vielleicht nicht mehr so leisten können, beziehungsweise wird es vielleicht auch ökonomisch sinnvoll sein, sich zu überlegen, was kann ich damit noch machen.
Also genau das ist es. Natürlich braucht es Geschäftsmodelle dazu. Ich kann jetzt nicht sagen, das mache ich jetzt so drinnen und jetzt versuche ich das einmal, ich brauche einen Abnehmer. Es braucht Geschäftsmodelle. Ich glaube, da gehört noch Hilfe.
Ja, ja.
Da braucht es noch mehr Unterstützung und Hilfe für die Zukunft drinnen. Aber dieses breitere Stehen, als wie nur die Milch abzuliefern an die Molkerei, das glaube ich wäre wichtig, in Zukunft mitzudenken. Ich habe dann einen zweiten Bereich, aber das sind natürlich für Spezialisten. Dann gibt es jetzt, und sie kommen immer mehr drinnen, die gar nicht mehr daran denken, nur Lebensmittel oder Futtermittel herzustellen, sondern die gleich sagen, meine Biomasse, die ich herstelle, habe ich für ganz andere Ideen drinnen, stelle ich für ganz andere Ideen her. Ich stelle Stärke für eben so Firmen her, die daraus Hüllen machen oder so. Da sind wir schon in der Nische drinnen. Gibt dann auch die Insektensache zum Beispiel für Futtermittel, aber auch noch für andere. Wir forschen ja an der BOKU, was könnte man aus Insekten noch machen. Das ist vielleicht schon etwas für Spezialisten. Algen wäre die nächste. Hefen, derzeit sind wir dabei, autotrophe Hefen zu machen auf der BOKU. Das ist ein Patent, das ist durchgegangen, das funktioniert. Das heißt also, wir
nehmen Autotroph bedeutet,
dass die Hefen von CO2 leben. Das heißt, ihr Nahrungsmittel ist CO2, sie erstellen daraus Protein.
Stickstoff muss ich natürlich liefern.
Den Stickstoff liefere ich klarerweise auch drinnen, aber auch den CO2 könnte aus Abströmen herauskommen. Erzeuge damit Leben, also Biomasse drinnen, die ich dann in allen Ecken auch bis zu Futtermittel, aber sagen wir mal, da sind wir jetzt noch vorsichtig drinnen, aber auch andere Bedarfe an Biomasse dann decken können.
Okay.
Insgesamt. Ja, wohl, das wäre sowas, was ich...
Was haben wir vergessen?
Denkst gerade noch? Ich habe noch etwas drinnen. Wir haben noch vergessen, an was forschen wir oder was wäre wichtig zu forschen drinnen.
Okay.
Und wir haben gesagt, wir haben diese Bereiche, wir brauchen Biomasse. Wir müssen Technologien forschen an, wie wir diese Biomasse umsetzen in Produkte,
neues aufbauen,
ersetzen von nicht nachwachsenden Rohstoffen dieser Biomasse. Das sind Technologie und Produktion drinnen. Und ich denke, viele beschränken sich auf das. Das ist die Bioökonomie, das ist das Wichtigste drinnen. Ich glaube also, da braucht es einfach nur Ressourcen. Der Mensch ist so intelligent, ihr habt das gesehen, wie wir diese 2 Milliarden dort hineingegeben haben in die Forschung für die Bioraffinerien, wie schnell gegangen ist es und wir haben Lösungen da gehabt. Und ich denke mal, mit genügend Unterstützung, das wird nicht unser Problem der Zukunft sein. Mhm. Die Problematik, die entstanden ist, war die ökologische dann, also die Umweltding. Auch glaube ich, da sind wir auf einem Weg, wo jeder schon kapiert hat, das müssen wir mitdenken drinnen. Der dritte Bereich, den denkt man viel zu wenig mit noch.
Und das Wo kommen die her, die Ressourcen?
Na? Nein. Wie bringen wir die soziale Gesellschaft dazu, das zu akzeptieren? Mhm. Das wird nicht kostenlos sein. Das funktioniert nicht. Und wenn ich auch das, was ich, wenn ich alle Technologie hernehme, die ich heute schon zur Verfügung habe, und damit aus nachwachsenden Rohstoffen nicht nachwachsende Rohstoffe ersetze,
ja,
Produkte erzeuge, wenn ich die gleiche Anzahl an Produkten damit erzeugen möchte, wie wir sie heute erzeugen,
dann geht es nicht aus.
Dann brauche ich 3 bis 4 Erden, um diese Biomasse anzubauen. Mhm. Und also, dieser Denkding, da glaube ich, braucht man noch, wie bringe ich die Menschen, die Gesellschaft dazu, das zu akzeptieren? Das nennt sich Suffizienz. Mhm. Innerhalb dieser Suffizienz ist eine Effizienz möglich, weil sonst gibt es den Rebound-Effekt drin.
Mhm. Hat das was mit Einschränkung zu tun oder was persönliches Lebens? Das ist dann schwierig, oder? Weil dann wird es nicht funktionieren. Wir sind bequem und wir wollen uns nicht einschränken lassen.
Also ich will keine Diktatur, in der man dann sagt, das musst du machen.
Das geht
vielleicht in China. Ich möchte einen Rahmen. Also es geht vielleicht in China. Jetzt sagen wir, der Einzelne muss so sein. Du musst aufpassen, du musst trennen, du musst schauen, dass Bio kaufst. Du bist der verantwortlich, der Konsument ist der das regelt. Das funktioniert seit 50 Jahren nicht. Das sagen wir seit 50 Jahren dann leider und das funktioniert kaum bis.
Das heißt, wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, die Staaten mitnehmen.
Wir brauchen Rahmenbedingungen.
Ja,
wir brauchen regulatorische Rahmenbedingungen und die müssen wir so gestalten, dass wir darin innerhalb dieser Rahmenbedingungen einen Handlungsspielraum haben. Ich gebe da ein Beispiel. Der durchschnittliche Österreicher isst etwa 60 bis 65 Kilogramm Fleisch, verbraucht jährlich 17 bis 18 Kilogramm Textilien und fährt relativ viel, mobilisiert ordentlich viel drinnen. Wenn ich ihm jetzt einen CO2-Rahmen gebe, weil ich weiß ja, wie viel CO2 darf ich in die Luft noch, in die Atmosphäre noch geben, um eine gewisse Temperaturerhöhung drunter zu bleiben, dann dividiere ich das durch die 8 Milliarden Menschen, habe ich ein CO2-Konto. Da darf ich hoffentlich innerhalb dieses CO2-Konto machen, was ich will. Ich brauche keine 17 Kilogramm Gramm, das sieht man mal eh an, bin ich drinnen. Auf der anderen Seite reise ich wahnsinnig gern. Das heißt also, ich verbrauche wahrscheinlich mein CO2-Konto in diesem Bereich. Aber ich muss dann den anderen Bereich, und das ist das Gleiche mit einem Geldkonto. Wenn ich ein Konto habe auf der Bank,
machen wir das jetzt nicht indirekt über die CO2-Bepreisung ein bisschen?
Zu wenig.
Zu wenig, ja.
Das ist natürlich.
Ja. Aus deiner Sicht.
Da kommt
also das wird eine Herausforderung werden, dass die Erde halt auch nur so groß ist, wie die Erde groß ist, oder?
Auch wenn manche mir vorgeworfen haben, oder wie in unserer Berechnung, das ist nicht meine Berechnung, wir haben das auf der BOKU, einem Institut, wenn die gesagt haben, diese 3 bis 4 Erden, sag uns doch mal, da sind ja Skaleneffekte und da ist ein. Und wenn wir nur 1,2 Erden haben, wir nicht. Wir haben keine 1,2 Erden.
Okay. Ja gut, Martin, ich danke vielmals für das Gespräch. War spannend.
Spannend, vielen Dank.
Ökosoziale Marktwirtschaft spielt auch mit hinein. Also das, was Riegler vertritt, gibt es auch einen Podcast dazu. Könnte man sich anhören. Mhm. Passt da gut dazu, weil es muss uns auch gelingen, die Welt mitzunehmen, die Menschen mitzunehmen. Es muss wirtschaftlich sein und es muss ökologisch sein und es muss sozialverträglich sein.
Daran arbeiten wir.
Ja. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Arbeit. Danke, dass du bei mir zu Gast warst. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn Sie wieder einmal vorbeischauen und auch wenn Sie unsere Podcasts liken, weiter verschicken, da freuen wir uns noch mehr. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.